Also ich habe schon immer viel gemalt und habe sozusagen ein bisschen Talent auch schon als Kind gehabt. Aber den großen Sprung hat es eigentlich erst gemacht, als ich Graffiti für mich entdeckt habe. Auch so mit der mit dem Wettstreit mit anderen, also dass man dann so der Beste sein will und so. Das hat mich schon sehr gepackt und da war ich schon sehr ehrgeizig. Und ich hatte als Kind, Jugendlicher dann eine große Herz-OP und danach war sowieso mein Leben so ein bisschen schwierig und dann habe ich halt viel gezeichnet, um es auch zu verarbeiten und so und das hat mir halt viel Kraft gegeben und dadurch war ich auch so viel besser als die anderen, dass es natürlich einen auch pusht, dann weiterzumachen. Und die Idee, das zu meinem Job zu machen, das hatte ich echt sehr spät eigentlich erst. Ja. Weil das hat man so als Jugendlicher, also ich hatte echt nur so diese Graffiti-Welt so, ich will dann dahin in der Graffiti-Welt, aber nicht so, ey, wenn ich mal erwachsen bin, dann will ich den Job machen, sondern man lebt ja noch so voll in so einer Jugendtraumwelt, ne, also so ein bisschen nicht so, so mach mal den und den Job, so. Ja.
Krass. Was war das Erste, was du wirklich so öffentlich, also auf der Straße sozusagen gesprayt, also was, kannst du dich noch erinnern, was das Erste war, was du...
Ja, auch schwierig eigentlich zu sagen. Es gibt so quasi eine Phase vom Illegalen und dann gab es eine Phase, wo ich mich eher zurückgenommen habe und im Studio so an meinem Können gefeilt habe. Und dann habe ich wieder eine Phase gehabt, da habe ich wieder große Wände draußen gemacht und habe mich wieder so zurück auf die Karte gebracht. Unterschiedlich. Aber ich glaube, so am prägendsten waren eigentlich fast nicht die Sachen, die ich in Frankfurt gemacht habe, sondern wo ich dann das Reisen mit dem Malen verbunden habe.
Krass.
Weil das, also erstmal fremde Länder reisen, das tut einen ja eh so krass positiv beeinflussen. Und dann, wenn man dann noch so mit den Menschen da kommuniziert und dort malt vor Ort, das ist halt, also das hat mich, glaube ich, als Mensch am meisten so weitergebracht.
Krass. Wo warst du alles? Wo hast du alles? Auf der ganzen Welt?
Ja, bis auf Australien.
Wie machst du, also wie gehst du vor? Hast du dann, jetzt nehmen wir mal, du läufst irgendwie durch Frankfurt, siehst du dann irgendeine Wand und sagst so, oh krass, hier könnte man irgendwie was Krasses machen. Oder wie gehst du vor? Oder kommt einer und sagt, ey, kannst du mal herkommen und hier dir mal was überlegen? Oder machst du einfach Freestyle, gehst hin?
Also das ist unterschiedlich. Die Wände, die können einen schon inspirieren, wenn du die irgendwo siehst. Aber an die ranzukommen, ist manchmal oberschwer.
Ja, ja.
Ja, das heißt so, die Wände sind schon so Optionen, die man dann halt von anderen Leuten auf einen zukommen.
Okay,
so.
Okay.
Und so Freestyle drauf losmalen, macht man immer weniger. Also würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, mache ich eher so im Atelier für mich, als jetzt draußen auf der Straße, weil man hat auch schon so einen Ruf zu verlieren, wenn man einen Scheißtag hat. Dann malt man was so nicht so geil ist.
Okay, okay.
Das heißt, so dieser Kreativprozess, der ist schon so ein bisschen vorverlagert. Man macht echt ein cooles Konzept, eine coole Idee, ein cooles Layout. Und dann vor Ort ist es mehr so ein handwerkliches Umsetzen. Das heißt, wenn man oben mithalten will, dann kann man nicht so einfach so drauf losmalen. Oder wenn man bei einem Jam malt und so ein Jüngerer malt neben dir und der hat sich voll krass vorbereitet, voll den geilen Entwurf und so und man selber ist total abgelenkt und malt da was so aus dem Kopf raus, dann burnt er dich an dem Tag.
Ja, ja, ja.
Das kannst du dir halt auch nicht erlauben. So, ne? Also das ist so, ja, das ist so Peinlichkeiten, die passieren einem ein paar Mal. Man hat irgendwie noch einen Kater oder denkt an seine Freundin oder so und dann der andere ist halt einfach an dem Tag am Start. Ne? Und der ist dann einfach on point und man selber hat so ein scheiß Tag halt, ne? Und dann wird der Tag nicht besser, wenn andere besser vorbereitet sind. Also es ist schon, gehört viel Vorbereitung dazu und viel also Ehrgeiz, Vorbereitung. Es gab so ein paar Jahre, da war das noch sehr inspirierend und es gab ein paar Jahre, da war es genau das Gegenteil, also sehr frustrierend. Weil diese ganze, ich sag mal, Street Art und jetzt Banksy muss man ein bisschen außen vor lassen, weil der ist schon krass nochmal an eine Superstar, nicht Ding. Aber so andere große Street-Art-Jungs, mit denen man sich vergleicht, da geht es eigentlich nicht mehr darum, wie viel besser kann der als ich malen, sondern die haben halt alle Manager, die fliegen alle um die Welt, machen alle krass Business. Und das sind halt alles so Superlativen, die dann eigentlich nichts mehr mit der Kunst zu tun haben, so. Aber man vergleicht sich mit denen und man ist dann auch frustriert, so. Weißt du, man muss zum Beispiel an irgendeinem Morgen irgendeinen blöden Auftrag irgendwo malen und guckt so auf Insta und sieht so, ey, der malt heute in Tokio und malt morgen in Los Angeles. Und so, oh, krass. Also es kann auch sehr frustrierend sein, sich nur so zu vergleichen. Und ich glaube, viele verstehen sich das halt nicht mehr so reintun. Ne? Das muss man auch so ein bisschen vom Kopf her sich drauf klarkommen. Das ist halt diese Superlativen. Wir haben halt noch ein größeres Gebäude. Und es geht schon echt in die Hochhäusergrößen rein, weil viele Häuser auch mittlerweile so alt sind, dass den Besitzer, die müssen sowieso Millionen da reinstecken, dann darf man halt auch mal ein Hochhaus anmalen. Und solche Superlativen, das hat halt auch nichts mehr damit zu tun, wie gut du malst, sondern was hast du für Connection,
ja, okay,
wer managt dich und. Ja. Also das Witzige bei Banksy ist, dass der vieles macht oder gemacht hat, was aus Paris ein Künstler 20 Jahre davor gemacht hat. Also der Black Lorette, das ist so auch so ein Schablonenkünstler, der hat genau das so 20 Jahre davor gemacht. Aber es war halt kein Insta oder Facebook oder so ein Ding. Und das sagt Banksy auch selber bei sich so. Ich glaube, was sich krass gewandelt hat, so ab dem Ende der 90er, dass halt Street Art aufkam, was viel figürlicher ist. Und weg von diesem Buchstaben-Graffiti, was sehr in diese Hip-Hop-Kategorie reingegangen ist. Ist so, wie halt Musik sich auch verändert, hat sich das halt dahin verändert, dass es viel mehr figürlich ist. Und dann ist natürlich neue Räume entstanden mit, was will ich ausdrücken, so. Ja. Also Leute, die vorher einfach nur Buchstaben gemalt haben, die mussten nicht überlegen, so, was will ich denn eigentlich sagen, so. Und da ist wieder so ein Raum entstanden, auch für politische Message, so. Und ja, ist halt, aber ich finde eigentlich, politisch gab es das schon immer, ist halt nicht so aufgefallen, ne. Und es bekommt halt mehr Bedeutung, mehr Aufmerksamkeit, aber ja.
Du machst das selbst auch, also du machst auch immer das mit Message, oder? Zumindest hat sich das so in der Wahrnehmung, dass du auch diese politische Message da auch immer reinbringst.
Sozusagen. Also manchmal fühle ich mich dazu verpflichtet, weil wenn man so im öffentlichen Raum malt, dann sollte man auch irgendwas aussagen und jetzt nicht einfach nur irgendwas hinmalen. Aber es gab auch Zeiten, wo ich echt nur so ästhetische Sachen gemacht habe, also schöne Frauengesichter und irgendwie bunte Farben drüber, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es mir was gegeben hat und weil ich halt auch so zeigen konnte, ey, das Level sprühe ich hier hin. So, jetzt will ich erstmal sehen, dass jemand anders das so battelt oder burnt. So. Und da war das eigentlich nicht so groß aussagekräftig. Und dann gab es halt auch Zeiten, wo ich das krass politisch gemacht habe und es hat auch keinen interessiert. Ne? So, gibt's alles. Ja, ich hatte halt alles dabei und mache halt viel, so viele verschiedene Sachen zu machen. Ich würde mich auch ungern so in eine Kategorie stecken lassen, ne? Dass ich nur politisches Graffiti mache. Weil ich habe halt auch so Freude am Malen und schöne Sachen gestalten. Ich mache ja auch viele Aufträge und da muss ich halt auch einfach nur gestalten. Ne? Also jetzt nicht nur meine politische Meinung rauslassen. Aber es ist schon so, dass wir damals einfach diesen Lifestyle gefeiert haben, so Graffiti und Hip-Hop zu machen. Das heißt, wir haben einfach nur auch Leute, die nicht besser geworden sind, die haben trotzdem so getaggt und was gemacht. Und heute hören die Kids halt direkt wieder auf, wenn die kein Erfolgserlebnis haben. Und deswegen damals auch der Flavor mit Kids, die skaten und so, das war einfach so deren Lifestyle und die haben halt getaggt und so, ist cool. Und heute ist so, ja, hast du damit Erfolg? Auch wird so untereinander gefragt, nee, ja, dann lass es doch wieder so. Also so wie eine Leistungsdruckgesellschaft, so die Leute hören krass schnell wieder mit was auf, so, weißt du? Wir hatten auch viel mehr Fun, irgendwas zu entdecken für uns. Und ist heute den Kids allen schon so präsentiert, so Silbertablett, so, ey, hier, das ist das, fertig, so, fertig gebacken, so, gab's nichts zu entdecken. Wir haben damals die Stadt entdeckt und so, sind irgendwo hingefahren, um irgendein Bild zu sehen. Wenn ich heute das den Kids erzähle, die denken so,
ich hab doch Instagram.
Was ist denn hier los, so. Und, aber der entscheidende Punkt, glaube ich, mit dieser Subkultur ist, ich vergleiche das immer so mit Rock'n'Roll, wir haben noch richtig Ärger gekriegt. Ich habe zu Hause richtig Ärger gekriegt, als meine Eltern erfahren haben, dass ich Graffiti mache. Illegales Graffiti mache. Gab es richtig Ärger. Und jeder hat Graffiti gehasst. Und deswegen war das so cool für uns. Das war so rebellisch. Auch ohne politische Message war das so richtig rebellisch, weil jeder hat es gehasst. Und wir haben es gemacht, um cool zu sein und waren dadurch cool. Und heute ist es so, die sagen ihren Eltern, ja, ich mache Graffiti. Sagen die Eltern, ja, Graffiti finden wir auch toll. Dann kotzen die Kids, weil die können damit können die nicht mehr rebellieren zu Hause. Das ist wie bei Rock'n'Roll so. Weißt du, die ersten, die Rock'n'Roll geholt haben, da gab es nicht Ärger. Und heute ist halt auch so. Die Kids können noch irgendwie ihre Eltern nerven, wenn sie krass Assi-Rap hören. Irgendwie assigen, frauenfeindlichen Rap hören. Da können die zu Hause sich noch die Eltern mit nerven. Aber mit Graffiti halt nicht mehr. Und Graffiti ist halt, was traurig ist, Es ist überall so krass mäßig angekommen. Es gibt keine Automarke mehr, wo das im Hintergrund nicht in der Werbung ist. Ja, muss man drauf achten. So. Ist immer irgendwo im Hintergrund, ist ein bisschen Graffiti und so. Und ist schon sehr, also so wird es halt immer kommerzieller so ausgeblutet, bis es halt voll so den Wert verliert. Und ich habe mich so ganz lange, jahrelang immer eingesetzt für Graffiti, so für die Akzeptanz und ey, wir machen hier Kunst und so. Und mittlerweile finde ich schon so fast so, ey, ich wünsche mir fast, dass wieder Leute das scheiße finden. Weil das so irgendwie für die nächste Generation es auch kaputt macht, wenn es jeder toll findet. Dann kann es ja nicht toll sein, so. Dann ist nichts Besonderes mehr, so. Die Kids, die lernen Graffiti so in der Schule, in Workshops, die kommen zu uns da ins Atelier und lernen das. Das ist so schon so, wir mussten uns das erarbeiten, dann ist es auch mehr wert für einen, als wenn du es so geschenkt bekommst. Und dann hören die Kids halt auch direkt wieder auf, so. Die haben viel krassere Möglichkeiten, eigentlich Graffiti zu machen oder Street Art zu machen, als wir damals. Wo ich angefangen habe zu malen, gab es 8 Farbtöne. Heute gibt es 360. Und, aber die haben keine Ausdauer. Die Kids von heute haben wenig Ausdauer, so durchzuhalten. Nur die wenigsten. Die Talentiertesten, die dann auch sehr viel Zuspruch bekommen, so, ey, mach das weiter. Aber alle anderen, und es ist halt auch uncool, was zu machen. Damals war es einfach cool, wenn du es machst, egal, ob du auch wenn du schlecht bist. So, so hast du einfach gemacht. Das war ja auch halt schon cool. So.
Hast du so ein Vorbild, wo du sagst, oh, mit dem würde ich gerne mal so ein Ding... Gibt es so einen, oder zu deiner Jugend hattest du einen, wo du
dich
so...
Oh ja, zu meiner Jugend auf jeden Fall. Es war Mautu, der konnte echt krasse Figuren malen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Battle of the Year. Die Plakate und Flyer von Breakdance Battle.
Ja, ja.
Die waren immer so krasse Comic-Figuren, die so krasse Moves hatten. Die waren so leicht eckig, aber die waren so stylisch. Also der Typ hat einfach so krass Style. Ihr könnt es auch gerne mal kurz googeln. Mautu war echt so mein King und zwar als Teenager schon hart Motivation, so zu werden wie der. Und heute ist schwierig, weil wenn du jetzt heute das sagen würdest, dann wären wir wieder bei dem Thema so Superlative. Mhm. Weil so Leute, mit denen ich so auf Instagram gucke, die feiere ich ja eigentlich nicht ab für das, was sie malen, sondern dass die heute in Tokio sind, morgen in LA und morgen dann da. Und es ist ja wieder diese Superlative, die eigentlich nichts mit Malen zu tun hat, sondern mit deren Management und so weiter. Also ich habe schon Bock, so mit anderen Künstlern zusammen zu malen und coole Projekte zu machen, aber mir ist dann eigentlich gar nicht so wichtig, ob das jetzt der Superstar ist, weißt du?
Ja, ja.
Ich bin auch nicht so drauf, dass ich sage, so, ey, wenn ich mit dem male, dann habe ich auch voll Fame. Weil viele von meinen Kollegen sind halt auch so, dass die sagen, ey, ich lade jetzt den hier ein, ähnlich wie bei den DJs.
Ja, 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 okay.
Und dann werde ich zurück eingeladen oder ein Fame-Ding. Das guckt man sich halt so ab und das finde ich halt nicht so cool. Mich interessiert auch eigentlich so krasse Projekte mehr als jetzt nur so der Fame. Mhm. Also klar, ist Fame was Cooles, aber dann eher, also mich bockt halt mehr so geile Projekte zu machen.
Wann hat das angefangen?
Ich habe 91 angefangen.
Und diese ganze Bewegung, also Graffiti, wann?
So alt, jetzt da waren meine Studenten auch mal so, oh scheiße, wie alt ist denn der Typ so? Ich sag so, ich mal seit 91, ich bin so 91 geboren und so.
Wie alt ist denn, also generell so dieses Sprayen oder das Graffiti, wann ist der erste auf die gekommen, so eine Dose zu nehmen und?
In Amerika gab's so seit so Mitte der 70er, Ende der 70er. Und es war aber auch echt noch so, das wirst du heute gar nicht so erkennen. Das war so richtig so nachts im Dunkeln unscharf auf den Zug gespült, irgendwo in New York oder in Chicago. Und da hat irgendwelche Jungs so ihren Namen auf den Zug gespült, weil die da nachts reingeschlichen sind. Aber sowas von unscharf und so, das wirst du gar nicht so raffen heutzutage, glaube ich. Und es gab in New York halt so einen Fahrradkurier, Taki 183. Der hat überall halt, wo er wegen Fahrradkurier war, hat der so seinen Namen hingetaggt. Und es haben halt irgendwann Leute so gerafft, so, ey, das ist ja überall so. Und dann haben es halt ganz viele Kids nachgemacht, so, weil den Fame hatten die nicht. Und zu Anfang der 80er sah halt die Bronx halt auch so aus wie so wie kaputt gebombt. Also wenn du die Bilder von damals siehst, diese ganzen Blocks, die waren so ausgebrannt und komplett leer. Also das war noch so Ruinenstadt. Das sieht aus wie so Sarajevo, Krieg oder irgendwie so. Richtig krass. Und diese Kids, die haben halt da in diesen Ruinen gespielt. Und haben halt so dann gemerkt, okay, da oben fährt dieser silberne Zug lang, wenn ich da meinen Namen drauf schreibe, so, das ist krass, so. Also fing halt Graffiti an. Und eigentlich fast parallel zu diesem Hip-Hop, also das ist dann erst so zusammengeflossen, so, dass man dann so eins, also Hip-Hop-Elemente draus macht. Erstmal so ganz klar so Marketing 101, so Kids raffen so, ey, ich schreib meinen Namen dahin und ich hab Fame. So. Mhm. Ja. Und die waren echt noch jung. So. Und auch so, was man heute so als Graffiti-Geschichtsbücher kennt, dass die so ganze Waggons angemalt haben und so richtig krasse Bilder darauf gemalt haben, da waren die auch erst so 16, 17, so richtig krass, wo du dir denkst, so wow, so, man hätte die dann so für Mitte 20 geschätzt und waren echt alle noch voll jung und haben da so Geschichte geschrieben. So. Also dieses Buchstaben-Graffiti ist für mich, desto länger ich mich damit befasse, fast mehr so Design als Kunst. Weil du spielst mit den Formen, mit Dynamik und Spannung und so. Und dieses Buchstaben-Graffiti kann man schon erlernen. Da braucht man weniger Talent dafür. Also es ist halt, du kannst halt eher ein Designer werden als ein Künstler. So ein Künstler ist dann doch mehr mit eigener Seele und wenn das reinbringen, ist noch so eine andere Nummer irgendwie. Und Buchstaben-Graffiti kann man schon erlernen. So. Wenn ich Leuten erzähle, wie lange ich gebraucht habe, um irgendwas hinzukriegen. Und die Kids heute, die schaffen das ja auch in der Hälfte der Zeit, was für mich auch irgendwie krasser Diss ist. So, ne? Ich hab 10 Jahre gebraucht, um so dünne Linien zu malen. Ja, jetzt gibt's so Aufsätze und die Kids können das nach 2 Jahren. Ja. So, weißt du, da habe ich so also wie fast schon verschenkte Zeit. So, weißt du, so wenn die das heute in der Hälfte der Zeit hinkönnen, also technisch hinkönnen, so, oh mein Gott, was habe ich mit meinem Leben gemacht? So. Aber die haben halt nicht die Ausdauer. Ne? Du konntest nicht fotorealistisch malen. Das ging gar nicht, weil entweder malst du fotorealistisch so auf 5x5 Meter, da hast du keine Dosen dafür und keine Fläche. Oder so auf einmal 1 Meter, dafür war die Dose viel zu viel Druck. Also die richtigen Aufsätze, die richtige Dose, die richtige Anleitung. Also heute kannst du das in viel kürzerer Zeit lernen. Aber die Leute lernen das und wollen dann halt auch einen Erfolg haben. Und sonst hören sie wieder auf. Und wir haben halt damals auch weitergemacht, auch wenn es mal ein Jahr lang nicht weiterging. Damals war das so, ey, ich werde DJ, dann leg ich einen Club auf und das ist geil. Und ich enjoy das, was ich gerade mache, in dem Moment, wo ich es mache. Und heute ist es so, ich kann das gar nicht genießen, weil ich will morgen David Guetta sein und ich muss heute Insta und alles machen, weil wenn ich jetzt nicht in 2 Jahren on top bin, dann fühle ich mich wieder übergrößte Loser und daher kann ich es ja sowieso von Anfang an nicht genießen, so, weißt du? Es sei denn, ich schaffe das dahin. Und wenn ich dann mal irgendwo dahin komme, was auch sehr viel Lotterie ist, so, kann ich es wahrscheinlich auch nicht genießen. So.
Ja, man ist zu sehr auf das Ziel fokussiert, statt den Weg
auf den zu Weg, genießen. Genau. Und, aber das sehe ich auch viel bei mir selber, dass ich mich dann immer mit so Surfern vergleiche, die so auf der Welle sind und so den Moment und hier und jetzt genießen. Ich weiß, das stimmt wahrscheinlich auch nicht und die haben sich auch irgendwas. Aber ich denke mir dann so, ey, so sei dankbar und genieße es in dem Moment, anstatt so auf Insta zu vergleichen und dies, das, jenes. Ja, das ist so. Aber ey, da erwische ich mich auch selber.
Ja, das ist schwer.
Ja. Und das ist schwer, ja. Und damals war es auch so, das ist auch so meine Lieblingsvergleiche, wenn ich so Vergleiche droppe. Wir sind damals so einfach für uns raus und haben anderen was weggenommen. So. Die Flächen, weißt du? Da haben wir so für uns die Stadt erobert und uns die Flächen genommen. Und jetzt so malen wir nur noch das an, was uns so gegeben wird. Und wir sind so wie so in so einem Kuhgatter so eingezäunt, ja. Im Kuhgatter. Und wir können uns nur noch so gegenseitig was wegnehmen. So Fame, Aufträge, weißt du, so nur so gegenseitig. Und es ist nur noch so ein Gegeneinander und so voll traurig, weil damals war so die Mentalität auch so ja, wir sind Hip-Hop und wir sind, weißt du, so Szene und wir so gegen die anderen. Und jetzt ist nur noch so jeder gegen jeden und geht nur noch um ein Ziel, so dort oben zu sein, aber du weißt gar nicht, was da oben ist, so. Ja. Außer du weißt, dass es superlativ ist, ne? Also ähnlich wie im Rap-Video. Ja, das war damals so mehr so ein Community-Ding, weißt du? So, zum Beispiel, ich habe so für Jungs in Leimann gemalt, die eine Scratch-Crew waren. Da war auch Azad einer von denen. Und dann denke ich mir so, ey, krass, eine Crew, die nur scratcht. Und zwar aber, die waren halt cool und die waren auch angesehen und so, weißt du? Und so ist halt so, ey, du bist Hip-Hop, weil du machst auch Hip-Hop. Verstehst du, ich war so in dem produzierenden Hip-Hop-Community, ne? Und das war einfach wertvoll, das war was wert, das war angesehen, das war respektiert. Und nicht nur so, ja, ich bin Hip-Hop, weil ich habe mir einen Hoodie gekauft und ich höre Spotify, weißt du, so, das ist so. Dieses Produzentending ist halt ganz wichtig für die Anerkennung. Und klar gibt es heute so und auch noch. Ich bin jetzt nicht ein Hater, der sagt, heute ist die Welt ganz scheiße, so das nicht. Aber ja, das hat damals schon auch so den Reiz gemacht, dass es so eine Szene gab, wo du Anerkennung so dir erarbeitet hast und die war auch was wert, weißt du, die war mehr wert als Geld, so, oder Geld war gar keine Währung, weißt du, so, sondern die Anerkennung zu bekommen und ja, das ist aber so, wie viele Sachen dann durch Geld halt vermisst werden. Ich habe vorhin das Beispiel mit der EZB gebracht, sobald Geld ins Spiel kommt, und es war halt im Rap-Game dann so das Ding, dass Geld ins Spiel kommt, zerbricht halt so ein bisschen die Szene, weil wenn es dann Geld soll, der DJ nur noch für 3,50 Euro auflegen, weil der Rapper irgendwie das will, oder kannst du die Grafik machen für 3,50 Euro? Daran geht halt so eine Szene kaputt, so, weil einfach Geld ins Spiel kommt. So. Weißt du, so, und da geht auch der Zusammenhalt kaputt. So. Eigentlich müsste man so gemeinsam geile Sachen machen. Ich denke oft so, ey, wenn wir alle uns so gegenseitig supporten würden, wenn wir alle so lachend am Tisch mit vollen Tellern sitzen, so. Wieso können wir uns so eine Welt nicht vorstellen, wo wir uns alle so gegenseitig supporten, anstatt uns so gegenseitig zu battlen? So, wenn man sich alle gegenseitig supporten würden, dann müsste eigentlich keiner so Geldsorgen haben oder keine Ahnung was, weißt du, so Probleme haben. Wenn wir alle so ein bisschen mehr die Stadt gestalten und es nicht anderen Leuten überlassen. Also das ist so ein bisschen so mein Ansicht über Street Art oder Kunst im öffentlichen Raum. Wenn wir immer nur so irgendwelchen Städteplanern oder Architekten oder Investoren so die Stadtplanung überlassen, dann ist immer mehr so Glasfassade an Glasfassade. Und so, es wird eigentlich nicht lebendiger, sondern eher tot halt. Sieht zwar stylisch aus, so die ersten Jahre, wenn es frisch ist, aber so die Stadt ist nicht mehr so lebendig und es ist auch so entmächtigt die Leute so dieses Mitsprache-Ding. So. Weißt du, wenn ich in einer Stadt lebe, wo ich noch nicht mal Poster aufhängen darf, dann fühle ich mich halt auch so klein. Wenn ich aber die Stadt mitgestalte und irgendwie meinen Stadtteil irgendwie bunt und schön mache, dann ist es menschlicher und ich habe mehr das Gefühl, so, ich darf hier irgendwie mitreden oder mitgestalten. Und da tue ich mich auch mit einbeziehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ey, nur hier die tollsten Künstler dürfen hier die Stadt anmalen, sondern ich fände es geil, wenn es halt viel mehr alle machen. So, weißt du? Also, dass wir da auch drauf achten und so auch ein Feeling dafür bekommen. So, ey, die Stadt wird nicht geiler, wenn nochmal 3 Hochhäuser in Glas da stehen, sondern wenn wir irgendwie unseren Stadtteil, ob es nun ein Vorort oder Ghetto ist, dass wir den einfach gemeinsam irgendwie cool gestalten.